Guten Morgen. Ich habe im Internet mal nach dem Stichwort kleine Versuchung gesucht. Das Ergebnis war interessant, allerdings auch nicht ganz unerwartet. Das Suchergebnis, das waren Süßigkeiten, Rezepte für Desserts, teilweise auch Wein, der das Ergebnis rauskam. Interessante Kombination, das ist, die haben aber alles eine Gemeinsamkeit, diese Dinge. Und zwar sind das alles Genussmittel. Sachen zum Genießen. Versteht mich nicht falsch, ich sage jetzt nicht, dass das grundsätzlich böse Dinge sind. Süßigkeiten, Dessert und Wein klingt eher nach einem entspannten Abend. Aber dennoch scheinen die Menschen unterbewusst zu wissen, dass es da auch Grenzen gibt. Denn das Wort Versuchung ist ja eher negativ behaftet für Dinge, die jetzt nicht unbedingt sein müssen, die vielleicht nicht so gut sind, aber dennoch einfach zu toll sind, um sie zu lassen. So ein paar Süßigkeiten sind ja schon was Tolles, auch wenn die Waage vielleicht was anderes sagt. Heute soll es auch um das Thema Versuchung gehen. Ich mache weiter in meiner Predigtreihe zum sogenannten Vaterunser, diesem besonderen Gebet, welches Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Wir sind jetzt im letzten Teil des Gebetes angekommen, aber ich kann schon mal vorweg sagen, dass es nicht die letzte Predigt dazu sein wird. Zu Beginn möchte ich das Vaterunser noch einmal vorlesen, einfach, damit wir das wieder in Erinnerung haben. Aus Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Ich glaube, das rückkoppelt ein bisschen, oder, der Ton? Zumindest hört sich das für mich so an. Genau, Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Nach der Einleitung, in der wir uns bewusst geworden sind, zu wem wir eigentlich beten, unserem Vater im Himmel, und drei Bitten zur Verherrlichung Gottes, sind wir jetzt bei der dritten und letzten Bitte für uns angelangt. Heute geht es um den Vers 13: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Ja, bei Versuchung geht es nicht einfach um ein paar Süßigkeiten oder mal ein Glas Wein. Es geht um ausgewachsene Sünde, es geht um Dinge, die gegen Gottes Willen verstoßen. Das kann natürlich je nach Lebensumstände auch Süßigkeiten und Wein beinhalten. Aber es können ganz viele verschiedene Dinge sein. Insbesondere im sexuellen Bereich gibt es seit Menschengedenken viel Potenzial für Versuchungen. Aber auch in anderen Bereichen, die uns vielleicht persönlich gefallen und weiterbringen, aber nach Gottes Maßstäben falsch sind. Es ist gerade durch das Internet heute immer einfacher, in Versuchungen zu fallen. Zum Beispiel ist es heute je einfacher denn je, sich auf Kosten anderer unmoralisch zu bereichern. Oder auch im Internet, in Filmen, auf Plattformen wie TikTok werden Schönheitsideale proklamiert, die eigentlich nur auf Selbstverherrlichung ausgerichtet sind. Es gibt viele Dinge. Oft gibt es eine Grenze, wo man sagt, das ist noch in Ordnung, das ist falsch. Manche Sachen sind einfach komplett falsch. Aber es ist oft auch schwierig, einfach diese Grenze zu finden. Wo ist es wirklich falsch? Wo ist die Grenze zur Sünde? Wo ist die Grenze zu falscher Versuchung? Aber ich glaube, grundsätzlich kennt jeder dieses Problem, dass man eigentlich grob weiß, was falsch und richtig ist, man sich aber trotzdem immer wieder für die falschen Sachen entscheidet. Immer wieder lassen wir uns zu Dingen hinreißen, wo wir ganz genau wissen, dass sie falsch sind oder uns zumindest nicht sicher sind, ist das jetzt überhaupt noch in Ordnung, was wir tun. Das ist eine Eigenschaft, die jeder Mensch hat. Schon seit den ersten Menschen, die Gott geschaffen hat. Lass uns das einmal nachlesen in 1. Mose, wo Gott den Menschen erschaffen hat. Dort gibt Gott den Menschen nämlich ein besonderes Gebot oder ein bestimmtes Gebot. Aus 1. Mose 2, die Verse 15 bis 17. 1. Mose 2, 15 bis 17. Und der Herr, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Der Herr, Gott, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Hier sehen wir ein Gebot, welches der Mensch von Gott bekommen hat. Er durfte von allen Bäumen im Garten Eden essen, nur mit einer Ausnahme. Nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen durfte er nicht essen. Die Versuchung allerdings hat nicht sehr lange auf sich warten lassen. Das lesen wir schon ein Kapitel weiter in 1. Mose 3, in den ersten 6 Versen. 1. Mose 3, Vers 1 bis 6. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennet Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, einzig zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Im Vers 3 sagt Eva eindeutig, dass Gott geboten hat, nicht von diesem speziellen Baum zu essen. Sie wusste ganz genau, dass es falsch ist. Aber in Vers 6 schließlich schlägt die Versuchung zu. Und Eva isst doch von dem Baum und bringt auch ihren Mann Adam dazu, von dem Baum zu essen. Aber auch wenn zu Adams Gründen nichts weiter hier steht, ist es doch naheliegend, dass auch er der Versuchung erlegen ist. Wenn Eva von dem Baum essen konnte, dann scheint es ja nicht so schlimm zu sein. So denken wir doch häufig, oder? Wenn das da geklappt hat, dann ist das ja kein Problem. Aber das ist ebenso Versuchung. Das ist eine weitere Art von Versuchung. Oder wie wir versucht werden. Wir sehen hier auch in dem Beispiel von Adam und Eva eine verheerende Kombination aus Satan und Begierde. Der Satan zeigt einem die tollsten Sachen und wir selbst wollen das direkt haben. Sowohl bei Eva als auch bei Adam sehen wir das hier. Sehr schnell sind wir aber auch dabei, einfach alles auf andere und besonders auf den Satan zu schieben, denn er hat uns erst darauf aufmerksam gemacht. Wenn wir Versuchungen und Begierde haben, schieben wir ganz oft die Schuld weg. Die anderen sind schuld. Und auch Adam und Eva haben das gemacht. Wir sehen das dann ein paar Verse später in Versen 12 und 13. 1. Mose 3, 12 und 13. Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und der Herrgott sprach zur Frau: Was hast du da getan? Und die Frau sagte: Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Der andere ist schuld. Ich habe nichts gemacht, die anderen. Die älteste Ausrede der Menschheit, wie wir hier sehen. Aber wisst ihr, wir können die Schuld nicht auf andere schieben. Ja, der Satan mag uns in bestimmte Situationen bringen und er mag uns Dinge zeigen, aber letztlich sind es wir selbst, die entscheiden. Die Entscheidung, der Versuchung nachzugeben, liegt bei uns selbst, nicht bei den anderen. Dazu möchte ich einen Vers noch aus dem Jakobusbrief lesen. Jakobus 1, der Vers 14. Jakobus 1, Vers 14. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Die eigene Begierde. Am Ende ist es die eigene Begierde, die uns zu Fall bringt. Wenn die Bibel davon spricht, dass uns der Satan versucht, wie zum Beispiel bei der Versuchung Jesu, dann bedeutet das eigentlich, dass der Satan uns Dinge zeigt, die unsere innere Begierde wecken. Und diese Begierde, die bringt dann die Versuchung. Und die Folgen dieser Begierde, wenn wir ihr nachgeben, sind nicht weniger als katastrophal. Ich lese noch den nächsten Vers aus Jakobus, der Vers 15, Jakobus 1, 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Begierde, wenn wir nachgeben, hat immer Sünde zur Folge. Und Sünde führt unweigerlich zum Tod. Wir haben ja auch in 1. Mose 2 vorhin schon gelesen, dass Gott Adam und Eva auch Konsequenzen angedroht oder gezeigt hat, wenn sie sein Gebot missachten. An dem Tag, an dem sie von dem Baum essen, sollten sie sterben. Konsequenzen waren von Anfang an klar dargestellt. Hier ist allerdings nicht direkt der physische Tod gemeint. Sicher, Adam und Eva mussten auch später physisch sterben und auch uns steht das bevor. Aber darum geht es hier nicht. Gott spricht hier von dem geistlichen Tod. Wisst ihr, als Gott dieses Universum und diesen Planeten geschaffen hat, wollte er eigentlich mit uns Menschen in Gemeinschaft zusammenleben, in Frieden zusammenleben. Allerdings hat uns Gott mit einem freien Willen geschaffen und uns die Wahl gelassen, ob wir das überhaupt wollen. Gott will niemanden, der ihm aus blindem Gehorsam folgt, sondern Gott will, dass wir freiwillig mit ihm leben. Adam und Eva hat er durch diesen Baum der Erkenntnis vor die Wahl gestellt, ob sie auf Gott hören wollen oder doch lieber dem eigenen Willen folgen wollen. Adam und Eva haben sich dann ja leider dafür entschieden, dem eigenen Willen zu folgen. Und Gott hat sie gewähren lassen. Gott ignoriert unseren Willen nämlich nicht. Sonst hätte er uns nicht mit einem freien Willen geschaffen. Sondern Gott respektiert unseren Willen, auch wenn es unseren Untergang bedeutet. Und er hat uns ja gewarnt. Er hat Adam und Eva ganz deutlich gewarnt. Aber wer Gottes Warnungen ignoriert, muss eben auch die entsprechenden Konsequenzen tragen. Und das ist der geistliche Tod, die völlige Trennung von Gott. Hier auf der Erde mögen die Auswirkungen dessen für den Einzelnen vielleicht noch nicht so ganz riesig sein. Es gibt auch da natürlich Ausnahmen. Aber das liegt einfach an Gottes Liebe zu uns Menschen. Denn Gott hat uns Menschen nicht einfach uns selbst überlassen, sondern er lenkt weiter die Geschicke der Menschheit, wenn auch heutzutage eher dezent und im Hintergrund. Aber spätestens, wenn unser irdisches Leben vorbei ist und wir in Gottes Welt ankommen, müssen wir die volle Härte des geistlichen Todes spüren. Gott hat uns Menschen nämlich nicht geschaffen, damit wir nur ein paar Jahrzehnte hier auf der Erde leben, sondern unser irdischer Körper wird sterben und vergehen. Aber unser Geist und unsere Seelen werden in Gottes Welt weiterhin bestehen. Wer gerecht ist und keine Sünde hat vor Gott, dem schenkt Gott einen neuen Körper und darf in einer neuen Welt zusammen mit ihm ewig leben. Das sind dann die, die sich dafür entschieden haben, Gottes Willen zu folgen. Wer aber nicht gerecht ist und Sünde vor Gott hat, wird an einen Ort verbannt, den die Bibel unter anderem Hölle nennt. Es gibt verschiedene Begriffe. Das ist ein Ort, wo Gott nicht hinschaut. Ein Ort elendiger Qualen und nicht endendem Leid. Gott hat die Menschen gewarnt, aber die Menschen hatten keine Lust, auf seine Warnung zu hören. Ja, aber wer ist jetzt schon gerecht? Wer kann schon von sich behaupten, den Willen Gottes perfekt einzuhalten? Mal abgesehen davon, dass ja schon keiner von sich behaupten kann, den Willen Gottes überhaupt in aller Fülle zu kennen. Wir können jeden fragen, der schon viele Jahrzehnte im Glauben ist. Jeder wird sagen, ja, man lernt immer wieder etwas Neues aus der Bibel. Man hört nie auf zu lernen, was der Wille Gottes ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Gott heutzutage eher dezent in die Welt eingreift. Aber das war nicht immer so. Gerade in der Zeit, die vom Alten Testament der Bibel beschrieben wird, hat Gott sehr öffentlich in die Welt eingegriffen. Und den größten Eingriff, den er je gemacht hat, abgesehen von der Schöpfung selbst, lesen wir im Neuen Testament der Bibel. Ein Viertel der ganzen Bibel dreht sich um diesen Eingriff und die Folgen dessen. Ich rede natürlich von Jesus, den Sohn Gottes. Da wir selbst nicht gerecht sein können vor Gott, hat Gott dafür eine Lösung geschaffen, dass wir es doch sein können. Es geht dabei um unsere Fehler, unsere Sünden, die wir jeden Tag machen. Diese Dinge, die nach Gottes Rechtsprechung falsch sind, diese Dinge müssen bestraft werden, sie müssen gesühnt werden, damit wir gerecht vor Gott stehen können. Aber für uns Menschen ist das unmöglich. Und deswegen ist Jesus, der Sohn Gottes, als geborener Mensch auf diese Welt gekommen und hat sich, nachdem er Gottes Willen nochmals verkündet hat, von den Menschen durch Kreuzigung hinrichten lassen. Die schlimmste Art der Hinrichtung, die die Menschen jemals erfunden haben. Er hat sich für uns geopfert und die Strafe, die uns hätte treffen müssen, hat er für uns bezahlt. Das hatte Gott von Anfang an so geplant. Gott wusste, dass die Menschen sich gegen ihn entscheiden würden. Gott ist allmächtig, er ist allwissend. Er kann die Zeit dieser Welt überblicken, so wie wir auf einen Teich sehen und alles sehen, was da passiert. Und deswegen können wir auch schon im Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja davon lesen. Ich möchte das einmal lesen aus Jesaja 53, die Verse 3 bis 5. Jesaja 53, Vers 3 bis 5. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus und sein Opfer für uns ist der einzige Grund, warum wir überhaupt wieder die Möglichkeit haben, mit Gott in Frieden zu kommen und vor ihm gerecht zu sein. Aber wir müssen das natürlich auch für uns annehmen. Wir müssen uns trotzdem dafür entscheiden, ihm nachzufolgen und uns dafür entscheiden, auch nach seinem Willen zu leben. So wie Adam und Eva sich gegen den Willen Gottes entschieden haben, müssen wir uns wieder für den Willen Gottes entscheiden. Wir müssen uns dafür entscheiden, nicht so zu handeln wie die Leute aus dem Vers 3, den ich gerade gelesen habe, die Jesus verachtet und verlassen haben. Aber jeder, der diese Entscheidung getroffen hat, der weiß auch ganz genau, dass unser Verhalten leider nicht immer dieser Entscheidung folgt. Denn die Begierde, von der ich schon gesprochen habe, sitzt immer noch tief in uns drin. Vielleicht nimmt uns Gott manchen Begierden weg, wenn wir zu ihm umkehren. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt ja immer wieder Berichte von Personen, die erzählen, dass Gott sie bei ihrer Umkehr vollständig von manchen Süchten und Problemen befreit hat. Das können Drogen, Alkohol, Zigaretten, verschiedenste Sachen sein. Aber das macht Gott nicht immer. Er verspricht uns das auch nirgendwo, dass er das tut, automatisch, bei unserer Bekehrung. Ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe Probleme in meinem Leben, teils massive Probleme, mit manchen Begierden und Versuchungen, die mir Gott bisher nicht genommen hat. Begierden und Versuchungen, die mich leider immer wieder in Sünde fallen lassen. Aber könnten wir da jetzt nicht eine Ausrede haben? Denn es scheint ja doch einfach unsere innere Begierde zu sein, die uns in Versuchungen Sünde führt. Das ist doch eine gute Ausrede, oder? Wenn du mir die Begierde nicht nimmst, dann kann ich ja nichts mehr dafür. Aber nein, auf keinen Fall. Oder um es mit den Worten von Paulus zu sagen, das sei ferne. Denn Sünde ist weiterhin Sünde. Und Sünde bleibt falsch. Egal, wie wir es drehen und wenden, da lässt sich nichts dran rütteln. Und zusätzlich kommen Versuchung und Begierde auch nicht unbedingt grundlos auf. Und es ist auch längst nicht immer der Satan, der uns versucht, zu bösen Dingen anzustiften. Mal abgesehen davon, dass auch der Satan nur von außen unsere innere Begierde wecken kann, indem er uns Dinge zeigt, uns auf Dinge hinweist. Er kann nicht in unseren Kopf rein, unseren Gedanken verändern. Er kann uns nicht fernsteuern. Aber lesen wir dazu einmal 1. Timotheus 6, Vers 9. 1. Timotheus 6, Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Hier sehen wir deutlich, dass die Versuchung auch nicht einfach von irgendwo herkommt, sondern dass unser Handeln da einen wichtigen Einfluss drauf hat. Wir können unsere Begierde und damit unsere Versuchung nämlich hegen und pflegen, dass sie wachsen und gedeihen kann. Paulus beschreibt hier in seinem Brief an Timotheus Personen, die reich werden wollen. Dabei geht es nicht primär um Geld, sondern allgemein um das mehr haben wollen. Ich will von allem mehr haben. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Ruhm, mehr Geld, mehr Selbstverwirklichung, mehr Recht, mehr Ich. Alles dreht sich um mich. Aber das ist nicht gut. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht grundsätzlich Sünde, viel Geld oder Aufmerksamkeit oder so zu haben. Aber zum einen die Art und Weise, wie wir da hinkommen, kann Sünde sein. Zum anderen ist es auch falsch, wenn wir danach mehr streben als nach dem einen, von dem wir tatsächlich nie genug haben können. Und zwar immer mehr von Gott, immer mehr sein wie er. Und wenn wir danach absolut streben, wie viel Platz bleibt dann noch für die anderen Sachen? Noch deutlicher macht das Römer 13, Vers 13 bis 14. Römer 13, Vers 13 bis 14. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Hier geht es um eindeutig sündiges Verhalten. Wenn wir das sündige Verhalten nicht ablegen und uns nicht, soweit es möglich ist, davon fernhalten, dann wird unsere innere Begierde immer weiter genährt und wird größer und größer und damit natürlich auch die Versuchungen. Ja, stattdessen sollen wir unseren Herrn Jesus Christus zu unserem Mittelpunkt machen. Wenn Paulus hier schreibt, dass wir ihn anziehen sollen, heißt das, dass er zu unserer Identität werden soll. Ihr habt vielleicht schon mal den Spruch gehört, Kleider machen Leute. Bei dem Prinzip Kleider machen Leute geht es darum, dass unser Äußeres einen starken Einfluss auf das hat, was andere von uns denken, wie uns andere sehen. Wir Menschen können ja nur auf das Äußere sehen, wenn wir jemanden nicht sehr gut kennen. Und hier, schreibt Paulus, soll Jesus zu dem werden, was uns definiert, was uns ausmacht. Jesus soll zu dem werden, was andere von uns denken. Er soll unsere neue Identität werden. Nur so können wir durch ihn lernen und nur so können wir dadurch auch der Versuchung dann widerstehen. Und durch seine Kraft, durch Jesu Kraft, nicht zulassen, dass die Versuchung unser Denken und Handeln bestimmt. Aber wie schon gesagt, wird Gott uns nicht alle Versuchungen nehmen. Wir werden immer wieder mit Versuchungen zu kämpfen haben. Zum einen liegt das natürlich an der Begierde, die tief in uns drin sitzt. Aber es gibt auch noch einen weiteren Grund, warum Gott uns diese Begierde nicht einfach so wegnimmt. Aber das hat definitiv nichts damit zu tun, dass es Gott irgendwie gefallen würde, wenn wir unter Versuchung leiden und in Sünde fallen. Definitiv nicht. Deswegen müssen wir erstmal einordnen, was genau diese Aussage im Vaterunser bedeutet. Ich lese das nochmal vor aus Matthäus 6, Vers 13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Das klingt ja fast danach, als würde uns Gott absichtlich in Versuchung führen und wir erstmal dafür beten müssen, dass er das nicht tut, damit wir Sünde tun und Böses. Aber das stimmt natürlich nicht, das ist hier nicht gemeint. Ich habe vorhin ja schon mal Jakobus 1, Vers 14 gelesen. Ich möchte jetzt noch den Vers davor hinzufügen, Jakobus 1, Vers 13 und 14. Jakobus 1, Vers 13 und 14. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Hier wird nochmal deutlich, dass uns Gott niemals dazu bringen wird, dass wir sündigen. Gott will das nicht, dass wir sündigen. Das wäre ein kompletter Widerspruch, das würde keinen Sinn ergeben. Die Versuchung kommt letztlich immer durch die Begierde, die aus unserem Inneren kommt. Das haben wir auch hier gelesen. Ich habe schon häufiger die Aussage gehört, Gott versucht nicht, sondern Gott prüft. Bei der Aussage soll es darum gehen, dass Versuchung immer zur Sünde führen soll und Prüfung unseren Glauben prüfen und stärken soll. Diese Aussage hat allerdings ein Problem, denn im griechischen Originaltext des Neuen Testaments ist das ein und dasselbe Wort, Versuchung und Prüfung. Da gibt es keine Unterscheidung. Und auch im Hebräisch des Alten Testamentes wird dasselbe hebräische Wort für beides verwendet. Das ist das gleiche Wort im Originaltext. In den deutschen Übersetzungen wird diese Unterscheidung teilweise gemacht. Da geht es dann darum, die verschiedenen Aspekte deutlich zu machen und einen besonderen Fokus zu setzen. Aber wenn wir mal hinschauen in der Realität, gehen Versuchung und Prüfung immer Hand in Hand. Also das können wir auch nicht trennen, diese beiden Sachen. Denn jede Versuchung, Böses oder Falsches zu tun, ist gleichzeitig auch eine Prüfung für unseren Glauben. Und jede Prüfung für unseren Glauben kann nur dann wirklich prüfen, wenn wir auch die Wahl haben zwischen richtig und falsch. Ein Beispiel sehen wir im Alten Testament, als Gott den Abraham aufforderte, seinen Sohn Isaak zu opfern. Dabei ging es Gott nicht um den Tod Isaaks, schließlich hat Gott auch vorher noch eingegriffen, sondern es ging Gott darum, den Glauben von Abraham sichtbar zu machen und zu stärken. Aber wenn wir uns hier drei verschiedene Übersetzungen anschauen, drei deutsche Übersetzungen, da sehen wir drei verschiedene Begriffe zu dem, was Gott getan hat. Die Elberfelder Übersetzung sagt, dass Gott den Abraham auf die Probe stellte. Nach der Schlachter Übersetzung prüfte Gott den Abraham und nach Luther versuchte Gott den Abraham. Wir sehen hier, dass der Kontext wichtig ist. Das ist ein und dasselbe Wort, was wir auf drei verschiedene Art und Weisen übersetzen können. Was ist das Ziel der Versuchung oder Prüfung oder Probe? Das müssen wir uns überall, wo das vorkommt, bewusst sein. Jakobus Stelle von vorhin macht es deutlich, Gott will uns nie durch Versuchung zu Fall bringen. Das macht allein der Satan. Er will uns zu Fall bringen. Er will uns zerstören und von Gott abbringen. Allerdings kann Gott das Handeln vom Satan sehr wohl nutzen. Sehr deutlich sehen wir das bei der Geschichte von Hiob. Nach einem Gespräch zwischen Gott und dem Satan will der Satan den Hiob dazu bringen, Gott zu verfluchen. Er zerstört sein gesamtes Leben. Der Satan will den Hiob aktiv dazu bringen, zu sündigen. Gott hingegen nutzt dieses Handeln, um Hiobs Glauben unter Beweis zu stellen und um ihn hinterher noch mehr zu segnen, als er es vorher schon getan hat. Durch Versuchung, wenn wir ihr widerstehen, wächst unser Glaube und wird stärker, wodurch wir in zukünftigen Versuchungen besser widerstehen können und auch anderen in Versuchung helfen können. Einen Vers möchte ich noch aus Jakobus dazu lesen, Jakobus 1, der Vers 12. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und direkt noch einen Vers aus Psalm 66. Psalm 66, der Vers 10. Psalm 66, Vers 10. Denn du hast uns geprüft, Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Versuchung oder Prüfung dienen uns letztlich auch dazu, unseren Glauben zu stärken und um unseren Glauben von Fehlern zu reinigen. Niemand hat den perfekten Glauben. Jeder fällt irgendwo oder hat Fehler in dem, was er glaubt. Das werden wir nie rauskriegen. Auch bei der Läuterung von Silber, von Metall, das ist es bis heute menschlich unmöglich, das perfekt reinzukriegen. Das ist eigentlich ein ziemlich passendes Beispiel. Versuchung und Prüfung werden von Gott genutzt, um unseren Glauben von solchen Fehlern zu reinigen. Immer weiter, immer mehr zu reinigen. Und wenn wir der Versuchung dann doch nachgeben, sollten wir nicht einfach entmutigt sein, sondern nachdem wir natürlich Buße getan haben zuerst, sollten wir nach vorne schauen und daraus lernen. Warum habe ich dem nachgegeben? Was waren die Gründe? Ich muss mich hinterfragen. Wie kann ich daraus lernen? Denn dadurch wachsen wir dann im Glauben. Und wie bei der Läuterung, also der Reinigung von Silber oder anderen Metallen, ist das eben auch ein sehr anstrengender und sehr intensiver Prozess. Aber es ist ein sehr notwendiger Prozess. Denn erst durch die Versuchung sehen wir, was für einen Glauben wir eigentlich tatsächlich haben. Jesus erzählte einmal ein Gleichnis von einem Sämann, der Samen aussäte. Die Samen fielen auf verschiedene Untergründe, auf den Weg, auf die Felsen, unter die Dornen und auf gute Erde. Jesus spricht hier von verschiedenen Menschen, wie er später erläutert, die Gottes Wort hören. Die Erklärung zu dem Samen auf den Felsen möchte ich einmal vorlesen aus Lukas 8, Vers 13. Lukas 8, Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, Und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Hier geht es um Menschen, die nur mit dem Verstand glauben. Einfach nur mit logischem Denken, wo der Glaube nicht im Herzen verankert ist. Sobald Versuchungen kommen, verwerfen sie den Glauben wieder. Das ist ja viel zu anstrengend. Und als Ergänzung dazu noch den Vers 15, wo der Samen auf guter Erde erklärt wird. Lukas 8, Vers 15. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Besonders das Ende ist hier wichtig, mit Ausharren. Auch diese haben natürlich Versuchung. Die haben die gleichen Versuchungen wie die auf dem Felsen, wie der Samen auf dem Felsen. Aber sie harren aus, sie fallen nicht zurück zum Unglauben. Dort ist ein Glaube, der nicht rein vom Verstand und logischen Denken ausgeht, sondern tief im Herzen verankert ist, auf einem festen Fundament steht. Diesen dienen Versuchungen dann zur Stärkung des Glaubens und zum Wachstum der Liebe zu Gott. Aber wie können wir jetzt vor diesem Hintergrund die Bitte im Vaterunser einordnen? In dem Vers heißt es schließlich, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Zum ersten Teil der Aussage habe ich ja schon erklärt, dass Gott niemanden zum Bösen versucht. Gott wird uns nicht zu Fall bringen. Er will das nicht. Er will, dass wir zu ihm finden und gerecht vor ihm werden können durch Jesus Christus. Gott nutzt jedoch die Versuchung des Satans. Aber wie wir auch bei Hiob sehen, kann uns Gott in Lebensumstände führen oder Lebensumstände zulassen, die der Satan wiederum nutzen kann. Bei Hiob sehen wir das sehr gut. Wenn wir jetzt also im Vaterunser bitten, dass Gott uns nicht in Versuchung führen soll, geht es darum, dass uns Gott zum einen vor der Versuchung des Satans bewahren soll, vor dem Aufkommen der Begierde, zum anderen aber auch vor Situationen, die Versuchung oder Begierde begünstigen. Deutlich wird es im zweiten Teil der Aussage, sondern rette uns von dem Bösen. Ein echter Christ will nicht sündigen. Er will nichts Böses tun. Ein echtes Kind Gottes will gerecht sein. Daher ist diese Bitte so wichtig. Denn damit zeigen wir Gott auch ganz deutlich, dass wir es wirklich ernst meinen mit unserem Glauben und unserer Nachfolge. Und es uns nicht egal ist, wenn wir schlechte Gedanken bekommen und in Sünde fallen. Und ja, natürlich ist es wichtig, dass wenn wir wissen, es gibt Situationen in unserem Leben, die triggern diese Begierden und Versuchungen, dass wir Gott darum bitten, dass er das verhindert, dass diese Begierden hochkommen. Aber es gibt auch genug Situationen, die wir einfach vermeiden können im Leben, wo wir auch Gott dafür bitten können, dass er uns hilft, diese Situation komplett zu vermeiden. Dass es gar nicht erst so weit kommt, dass diese Begierde aufkommen kann. Aber gleichzeitig dürfen wir bei dieser Bitte auch nicht vergessen, dass Gott die Versuchung des Satans nutzt, um unseren Glauben zu prüfen. Wenn wir also dennoch in Versuchung geraten, wir sollen jetzt nicht dafür bitten, Gott, bitte führe mich in Versuchung, dass ich geprüft werden kann, das ist falsch. Das lesen wir im Vaterunser ja. Aber wenn wir dann da drin sind, dann ist es wichtig auch, dass wir dafür bitten, dass Gott uns Kraft schenkt, das durchzustehen und dem nicht nachzugeben. Es liegt nicht unbedingt daran, dass wir falsch gebetet haben, dass wir nicht genug gebetet haben, Herr, bitte bewahre mich, bitte bewahre mich, bitte bewahre mich. Es liegt nicht daran unbedingt, dass wir das nicht genug gebetet haben, sondern Gott will uns vielleicht auch manchmal prüfen. Und dann ist es wichtig, für Kraft zu beten. Herr, bitte schenk mir Kraft, dem nicht nachzugeben. Schenk mir Kraft, das durchzustehen. Und diese Prüfungen, die sind ja nicht für Gott. Gott kennt uns sowieso. Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Gott weiß ganz genau, ob wir es in unserem Glauben ernst meinen oder nicht. Diese Prüfungen sind für uns, damit wir erkennen, was für einen Glauben wir haben und damit wir im Glauben wachsen können. Jesus gibt uns da auch noch ein Beispiel dazu. Kurz bevor er gefangen genommen wurde, ist er mit ein paar seiner Jünger allein im Garten Gethsemane. Die Jünger schlafen allerdings ein, woraufhin Jesus eine Aussage macht, die wir in Matthäus 26, Vers 41 lesen. Matthäus 26, der Vers 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Ein Teil von uns, nämlich das Fleisch, in dem die Sünde lebt, ist schwach. Wenn wir in Versuchung geraten, werden wir immer wieder fallen und nachgeben. Ich glaube, das kann jeder von uns bestätigen. Deswegen ist es das Wichtigste, dafür zu beten, dass wir erstens gar nicht erst in Versuchung geraten, aber zweitens dürfen wir auch nicht vergessen, dafür zu beten, dass wir Kraft bekommen, die Versuchung durchzustehen, wenn wir schon darin sind. Denn wenn wir jetzt versucht werden, heißt das nicht automatisch, dass wir dir auch nachgeben müssen. Manchmal fühlt es sich vielleicht so an, eine Versuchung kommt hoch und ich falle. Und das nächste Mal wieder und wieder und wieder. Und irgendwann denken wir, es ist unmöglich, der Versuchung dazu bestehen. Aber nein, es ist nicht unmöglich. Wir brauchen die Kraft Gottes. Wir müssen im Glauben wachsen. Und zu jeder Versuchung gibt es einen Ausweg, ihr zu widerstehen. 1. Korinther 10, 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Hier ist wichtig, dass die Versuchung ja eigentlich von unseren inneren Begierden kommt, wie wir in Jakobus schon gelesen haben. Der Satan nutzt unsere Umstände, um uns in Begierden zu locken. Er wird alles dafür tun. Er kann unseren physischen Körper manipulieren. Das sehen wir auch bei Hiob. Aber daher sind die Versuchungen letztlich auch nur menschlich, weil sie kommen aus unserem Inneren, aus unserem Verstand, aus unserem Denken, aus unserem Herzen, wo der Satan, wenn wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, nicht mehr eindringen kann. Und Gott lässt keine Versuchung zu bei uns, die wir nicht irgendwie durchstehen könnten. Auch wenn wir schon 200 Mal gefallen sind in einer Versuchung, weiß Gott, dass wir es eigentlich dem widerstehen könnten. Aber wie wir auch gelesen haben, das Fleisch ist schwach. Und Paulus schreibt das auch an anderer Stelle. Das Fleisch arbeitet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Das ist ein unendlicher Kampf, der in uns, ein unendlicher geistlicher Kampf in uns. Und deswegen werden wir auch leider immer wieder in Versuchung scheitern. Das ist keine Rechtfertigung, definitiv nicht. Das ist einfach nur eine Darstellung von Tatsachen. Aber lasst uns davon nicht entmutigt werden. Nicht umsonst hat Jesus uns durch das Vaterunser gezeigt, dass es wichtig ist, für Bewahrung zu beten und für Kraft zu beten, bestehende Versuchungen durchzustehen. Das sollten wir erst recht machen. Mir ist das selbst schon viel zu oft aufgefallen, dass gerade dann, wenn ich in einer Versuchung denke, genug gebetet zu haben, dass es dann erst richtig schlimm wird. Wir können eigentlich nicht genug gebetet haben. Es gibt so einen Spruch, ich glaube, es gibt auch ein Buch, das so heißt, nach dem Amen bete weiter. Dabei geht es darum, dass wir nicht beten, Amen sagen und dann, Gott, jetzt bin ich weg. So dieses Beispiel mit der Tankstelle. Es gibt ja manchmal dieses Beispiel, dass der Gottesdienst für eine Tankstelle ist, aber was passiert, wenn ich bei der Tankstelle weg bin, habe ich keine Verbindung mehr. Wir sollen aber immer eine Verbindung zu Gott haben. Das ist eher wie bei einem Auto mit Solarpanels, was immer die Sonne braucht. Unsere innere Begierde hört nicht auf, uns zu locken, nur weil wir uns stark fühlen. Nur weil wir denken, jetzt haben wir genug gebetet, genug Predigen gehört, genug dies und das. Sie kann nur durch die Kraft Gottes überwunden werden, die er uns durch seinen Heiligen Geist schenkt. Und zwar ununterbrochen, ohne Stopps dazwischen. Dass diese Bitte im Vaterunser am Ende steht, heißt nicht, dass sie in irgendeiner Art und Weise unwichtig wäre. Es ist die letzte Bitte im Vaterunser. Aber nein, es geht hier um unseren Alltag als Kinder Gottes, um unser Leben, sei es in der Gemeinde, auf der Arbeit oder zu Hause. Überall sind wir in der Gefahr von Versuchung und Sünde. Und überall brauchen wir die Gnade und Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Ich schließe die Predigt mit Hebräer 4, Vers 16. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen.